Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Willkommen zur vierten Folge der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri, o Allah, weite meine Brust, wa yassir li amri, erleichtere mir meine Angelegenheit, wa hlul uqdata min lisani, löse den Knoten von meiner Zunge, yafqahu qawli, sodass sie mich verstehen. In den ersten Folgen der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haben wir über den Urgroßvater gesprochen und auch über den Großvater und ganz wenig über den Vater, über die Mutter gesprochen. Wir hatten über Ashabul Fil, über Abraha gesprochen, der dabei war, die Kaaba zu zerstören, es aber nicht funktionierte. Wir haben auch kurz über den Mönchen gesprochen, über Bahira und auch andere Sachen. Bezogen auf den Urgroßvater, das in Form von Surat Quraysh festgehalten worden ist, und auch bei Ashabul Fil, bei Abraha, das auch im Koran festgehalten worden ist, in Surat al-Fil, können wir sehen, dass der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geebnet worden ist, bereits vor seiner Geburt. Das heißt, alles wurde vorbereitet für ihn ausgerichtet. Und daher passt es noch besser, wenn wir uns nochmal den Hadith anschauen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin eine Auswahl, eine Auswahl, eine Auswahl. Das heißt, es hat schon vor seiner Geburt angefangen, dass irgendwann mal er kommen muss. Und das war eben alles geebnet worden. Wir sind jetzt so weit, dass die Mutter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Amina bint Wahab, mittlerweile verstorben ist. Sein Vater ist verstorben, sein Großvater ist verstorben. Mit ihm ist eine Frau, die in der afrikanischen, auf dem afrikanischen Kontinent sehr, sehr bekannt ist, vor allem aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer Position und auch ihrer Position in den Augen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie ist ein Superstar, nur für euch zur Info, ihr könnt euch gerne noch einmal über sie informieren. Sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Barakah oder Barakat bint Tha'laba, Ayman ist ihr Spitzname, ihr Kunya. Sozusagen ihr Spitzname. Und sie hat eine große Bedeutung auch im Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gespielt. Sie war übrigens der einzige Mensch und auch der erste Mensch, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Gesicht bekam, vor seiner eigenen Mutter. Sie war nämlich die Hebamme. Sie hat ihn als erstes getragen und war auch die einzige, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlebte, von Geburt an, sogar bis zum Tod. Also sie war bereits am Leben, als er geboren worden ist und lebte noch, als er starb und hat im Endeffekt den gesamten, nicht nur den gesamten Islam miterlebt von A bis Z, sondern das gesamte Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was für eine Position Allah ihr gegeben hat. Und das war ja in der Gesellschaft nur eine Sklavin, doch in der Sicht Allahs wahrscheinlich nicht ansatzweise nah an dieser Position, wie die Menschen sie damals eingestuft hatten. Möge Allah mit ihr zufrieden sein. Nun, jetzt sind wir da angelangt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Ehe mit Khadija radiallahu anha eingegangen ist. Und wir bleiben jetzt hier im Endeffekt stehen, geschichtlich, und sprechen über den Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ich werde euch einige Ereignisse und Informationen mitgeben, woran ihr erkennen könnt, was für einen Charakter er hatte vor der Offenbarung und wie Allah ihn beschützt hat, eben, wie gerade schon erwähnt, dass der Weg für ihn zum Prophetentum, zur ersten Offenbarung, geebnet und geschützt worden ist. Und vielleicht, wenn wir das zeitlich schaffen, würden wir darauf eingehen, was die Menschen damals schon über die Ankunft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewusst haben konnten und warum. Vor allem bezogen auf die Juden und auch Christen. Wie zum Beispiel die Geschichte, auch wenn sie schwach überliefert worden ist, von Bahira, dem Mönchen, der darauf anspielte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein muss, als er ihn sah, wo er noch ein Kind war. Es war aber kein Zufall. Selbst wenn wir die Geschichte von Bahira, dem Mönchen, nicht für voll nehmen können, war es kein Zufall. Es war kein Zufall, dass der Prophet angekündigt worden ist, und auch kein Zufall, dass sich sehr viele Menschen dort angesammelt haben, um auf ihn zu warten. Viele wussten es. Viele wussten, dass er kommen wird. Das ist auch historisch belegt. Und verwunderlich war es natürlich, dass sehr wenige ihm dann am Ende gefolgt sind. Ihr solltet wissen, dass Allah dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bereits vor der ersten Offenbarung vor großen Sünden wie Kufr oder auch Schirk beschützt hat. Das nennt man auch Ma'sum im Arabischen. Also obwohl er noch kein Muslim war, also noch keine Offenbarung hatte, das meine ich damit, mit kein Muslim war, hat er niemals Schirk begangen. Er hat noch nie eine Niederwerfung gemacht oder irgendwie einen Segen erwartet, um irgendetwas zu kriegen oder um etwas gebeten bei irgendwelchen Steinen. Noch nie hat er das gemacht. Das hatten wir auch ja beim letzten Mal, wo er mit Maisara die Karawanengeschichte, wo er mit Maisara unterwegs war, wo er dann gehandelt hat und so weiter. Und immer hieß es, er schwört nicht auf irgendwelche Steine und so weiter, weil er nicht daran glaubt. Der eigene Onkel ist natürlich leider, obwohl er sein größter Wegbegleiter war, zu dieser Zeit noch, war im Endeffekt leider jemand, der das trotzdem getan hat. Der leider nicht so gehandelt hat, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt eine Geschichte, die zwar unauthentisch ist und die ist sehr, sehr kurz, aber die gebe ich euch kurz trotzdem mit, weil ich möchte, dass ihr vielleicht versteht, in welche Richtung es geht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war bei einer Hochzeitsfeier eingeladen, und dort sollte er zuhören. Und beim Zuhören soll er müde geworden sein, die Müdigkeit überkam ihn und er schlief ein im Endeffekt, er verpasste alles. Und das ist eine unauthentische Überlieferung, also man kann sie nicht bestätigen, aber das ist eher so symptomatisch für das, wie Allah ihn beschützt hat, bei weiteren Überlieferungen, auf die wir jetzt gleich eingehen werden, inshallah. Weil diese Überlieferung ist zwar nicht weit hergeholt, ist zwar nicht authentisch, aber sie könnte realistisch sein. Aber jetzt kommen wir mal auf eine authentische Überlieferung in den Sahihain. Sahihain heißt Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Für euch zur Info, weil ich jetzt vor kurzem mal eine kleine Diskussion hatte mit einem Bruder, der sich vertan hatte mit Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Die Bücher heißen so, Sahih al-Bukhari von Imam Bukhari und Sahih Muslim von Muslim. Sahih ist der Name selbst. Das heißt, Sahih heißt auch sehr gut oder sehr stark und so weiter in diese Richtung. Aber Sahih al-Bukhari ist der Eigenname des Werkes. Können wir auch schwache Hadithe haben in Sahih al-Bukhari? Ja, und auch in Sahih al-Muslim. Selbst wenn das Sahih heißt, muss nicht der Hadith, der drinnen aufgezählt werden, wird als Sahih angesehen werden. Das hatten wir schon mal, glaube ich, zu Beginn erwähnt. Da'if Hadithe oder sogar erfundene, also schwache oder sogar erfundene Hadithe, komplett erfundene Hadithe, die man nachweisen kann, dass sie erfunden worden sind, sind auch mit aufgezählt worden. Auch teilweise damals von Imam Bukhari, rahimahullah. Einfach aus dem Grunde, um zu warnen, um zu sagen, ja, ich habe den aufgezählt, damit ich euch zeige, der ist falsch. Das heißt, wenn wir uns mit Hadithen beschäftigen, dann müssen wir im Detail schauen, was haben die Gelehrten geurteilt, die sich damit beschäftigt haben, um die Überlieferungskette abzuchecken, um zu gucken, ist diese Kette vernünftig, vertrauenswürdig oder eben nicht. Und wenn es nicht so war oder erfunden worden ist, dann haben das die Gelehrten bereits für uns gemacht, walhamdulillah, und dann können wir in den Sahih al-Bukhari, in dem Werk, das so heißt, gucken, ist das da'if, ist das sahih, ist das hasan, ist es Muttafiqun alayh, Mutawatir und so weiter. Es gibt da verschiedene Einstufungen und derjenige, der sich damit beschäftigen will, sollte das auf jeden Fall wissen, bevor man mit irgendwelchen Hadithen rumhantiert. Und wenn ich sage Sahihain, dann heißt das in beiden Sahih-Werken. Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. So haben wir dort einen Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei war, die Kaaba neu zu bauen mit den Leuten der Quraysh damals. Sie wurde neu aufgebaut. Warum wurde sie wieder aufgebaut? Ist doch die Kaaba, ist ein heiliger Ort, ist was Heiliges im Islam. Erstmal gab es den Islam zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, aber selbst wenn es zur islamischen Zeit im Nachhinein passiert worden wäre oder auch eben passiert ist, dann war es nicht so schlimm. Denn die Kaaba konnten die Menschen immer wieder neu aufbauen, denn wir beten ja die Kaaba nicht an. Die Kaaba ist für uns eine Ausrichtung, eine organisatorische Sache, vor allem weil Allah es uns befohlen hat, in diese Richtung zu beten. Und deswegen haben wir eine gewisse Struktur auch beim Gebet, die eingehalten werden muss. Und die Kaaba an sich ist natürlich ein heiliger Ort, beziehungsweise Mekka und das drumherum. Aber die Kaaba an sich, sei es das Material und so weiter, hat erstmal keine wichtigere Bedeutung als der Mensch selbst. Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprach einst zu Kaaba und sagte: Ja, Kaaba, ma a'zamik, ma ajmalik, ja Kaaba, oh, wie prächtig du doch bist und wie schön du bist. Aber es gibt nichts, was noch prächtiger ist als das Blut eines Muslims. Damit möchte ich darauf hinweisen, dass die Muslime, die davon überzeugt sind, zu sagen, ja, ich sterbe für die Kaaba, falsch liegen. Denn du sollst nicht für die Kaaba sterben, du sollst die Kaaba beschützen, so gut du kannst, und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Also nicht, dass du irgendwie ins offene Messer läufst, weil am Ende brauchen wir dich. Wir brauchen doch Leute, die die Kaaba wieder aufbauen können. So ist das Leben, alhamdulillah. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nun unterwegs war, um Steine für die Kaaba zu holen, war er nicht alleine. Er war mit seinem Onkel unterwegs. Und nicht Hamza radiallahu anhu, dem Löwen Allahs, Asadullah. Das ist nämlich so der einzige Onkel, den viele kennen, von dem sie wissen, dass es ein aufrichtiger Muslim war. Doch es gibt noch einen zweiten Onkel. Also es gab zwei Onkel, die den Islam angenommen haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die beide haben eine große Rolle gespielt. Über Hamza radiallahu anhu brauchen wir gar nicht großartig sprechen. Wir wissen ganz genau, was für eine große Rolle er gespielt hat. Er hat nicht einfach so den Beinamen Asadullah bekommen. Doch eine weitere große Rolle, auch wenn sie ein bisschen versteckter ist, hat Al-Abbas radiallahu anhu gespielt. Al-Abbas war auch ein Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat relativ spät den Islam angenommen, aber er hat einen Sohn aufgezogen. Und dieser Sohn ist sehr bekannt. Und er spielt bis heute eine große Rolle im Islam, Ibn Abbas radiallahu anhu. Er gehörte zu den Gelehrten schlechthin, auf den viele Urteile zurückzuführen sind. So war er mit Al-Abbas, mit seinem Onkel unterwegs, um die Steine zu holen, und Al-Abbas sah seinen Neffen richtig leiden unter den Schmerzen bzw. unter dem Gewicht der Steine auf seinen Schultern, also vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ging dann zu seinem Neffen und sagte: Komm, bevor du hier weitere Schmerzen hast, dies und das, leg doch lieber die Steine in dein Gewand, wie eine Art Rucksack, und dann kannst du die Steine mittragen, aber dafür müsstest du natürlich dein Gewand nach oben ziehen. Das heißt, deine Aura wird entblößt, dein Schambereich. Und er hat ihn damit überzeugt, von wegen, wir sind ja noch weit weg, alles gut, keiner sieht uns, mach das doch einfach. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hob sein Gewand hoch, fiel in Ohnmacht. Er fiel in Ohnmacht. Die Gelehrten urteilen das als ein Schutz Allahs, eine Schutzmaßnahme Allahs, dass niemand die Aura des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen konnte, also den Schambereich, alles was zwischen Bauchnabel und Knie ist. Die Aura zu zeigen war aber damals, zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gar nicht als so verwerflich angesehen worden. Wusstet ihr, dass sie sogar Tawaf, also Umkreisungen um die Kaaba, nackt gemacht haben? Viele haben es getan. Die Quraysh haben sie dazu gezwungen. Das ist wiederum ein Beweis dafür, dass die Quraysh keine Religion, sondern ein Business aufgebaut haben. Die Quraysh hatten nämlich gesagt, entweder kauft ihr die Kleider von uns oder ihr macht Tawaf nackt. Die Leute wollten aber Tawaf machen, weil das für sie wichtig war. Das war eine Religion für diese Leute. Und für Quraysh eben ein Business. So sagt Allah im Koran, Surat Al-A'raf, sehr interessant, bezogen auf diese Situation. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. Und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, sagen sie, wir haben unsere Väter darin vorgefunden und Allah hat es uns geboten, nach dem Motto, unsere Vorväter haben das schon immer gemacht und Allah hat es uns so befohlen. Und Allah sagt direkt darauf: قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sag, Allah gebietet nicht Schändliches. Also es war seine Antwort so, das kommt nicht von ihm. Wollt ihr denn über Allah sagen, was ihr nicht wisst? Dass man Tawaf ohne Kleidung gemacht hat, war sogar eine Art von wegen, es ist sogar eine bessere Gottesanbetung damals zu den Steinen. Weil wenn man rein sein will, muss man sich der Kleidung entledigen. Nach dem Motto so, wir müssen komplett nackt sein vor unserer Gottheit, damit wir von innen gereinigt werden können, so ungefähr. Und so haben sie dann das begründet, die Leute, die Mushrikin damals, wir machen Tawaf, so wie unsere Mütter uns geboren haben. So wie uns unsere Mütter geboren haben, so machen wir Tawaf. Nach dem Motto, wir machen das so, wie wir geboren worden sind und deswegen können wir auch so am besten gereinigt werden. Und daher machen wir es am besten sogar nackt. Das heißt, die Quraysh haben sie sogar in ihrer Fahisha, in ihrer ganz schlechten Tat, in ihrer Schandtat, dabei unterstützt, sich sogar gut zu fühlen und das sogar zu argumentieren, mit dummen Sachen natürlich. Und sie sagten sogar, es gibt sogar Aussagen von den Frauen, sie sagten, heute ist es in Ordnung, dass wir das machen, mit dem Nackt um die Kaaba herum. Es ist auch keine Unzucht oder sowas ähnliches, wenn die Männer auf uns gucken, sie sollen es sogar genießen. So heißt es nach verschiedensten Überlieferungen. Okay, also die Frauen machen Tawaf um die Kaaba in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nackt, weil die sowieso sagen, es wäre vielleicht besser, wobei Quraysh viele oder allgemein die Leute dazu gezwungen hat, damit sie ihre Kleidung den Leuten verkaufen können. Das ist in etwa wie so eine Monopolstellung heutzutage, wie damals vor allem Apple immer gesagt hat, ihr könnt nur diese Kabel benutzen, ihr könnt nur das machen, ihr könnt nur das machen. Das heißt, du musst alles von denen nehmen und das ist deren Business. Und genauso hat Quraysh das mit einem Stein gemacht, oder mit mehreren Steinen, die sie in die Kaaba gestellt haben und gesagt, wenn ihr diese Steine anbeten wollt, nach dem Motto, wenn ihr diesen Zugang haben wollt, dann müsst ihr von uns die Klamotten kaufen, damit ihr das machen könnt. Und am Ende hat sich einfach eine Eigendynamik entwickelt, dass die Leute trotzdem nackt gemacht haben und stolz darauf waren und gesagt haben, ist uns egal, sollen die Männer sogar Spaß haben, dabei uns zuzuschauen, während wir nackt um die Kaaba laufen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, subhanallah, was für ein heiliger Ort das heute ist und was man daraus damals gemacht hat. Und es war eigentlich schon immer ein heiliger Ort, nur die Leute haben das daraus so gemacht. Das führte aber auch dazu, dass viele Frauen trotzdem, die sich geschämt haben, es gab auch solche, die gesagt haben, nö, wir kaufen die Kleidung nicht, aber wir können sie nicht kaufen, möchten es trotzdem machen, aber ich möchte nicht nackt rumlaufen, dass die Leute mich sehen, dass sie dann in der Nacht um die Kaaba herumgelaufen sind, damit sie nicht so oft gesehen werden können oder so einfach gesehen worden sind. Das Interessante an dem Ganzen war, die Hajj wurde vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal gemacht, ein einziges Mal. Im ersten Jahr, wo es ohne Probleme möglich gewesen wäre, das war etwa im 9. Jahr nach der Hijra, da war es auch Pflicht, da konnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es nicht tun. Denn er hat Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu befohlen, nach Mekka zu gehen. Er befand sich ja schon in Medina, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu seinen Gefährten vorausgeschickt und dafür gesorgt, dass der Ort sozusagen gereinigt wird von diesen Menschen. Weil auch danach gab es noch viele Handlungen, die gemacht worden sind von den Mushrikin, obwohl der Islam Mekka bereits geöffnet hat oder eröffnet hat. Der Prophet hat dafür gesorgt, dass dieser Ort gereinigt wird von diesen ganzen Frevlern, von den ganzen Mushrikin, von den ganzen komischen Menschen, die im Endeffekt dort ihre Tawaf gemacht haben und so hat er dann den Weg vorbereitet, damit er das Jahr darauf das erste und einzige Mal Hajj machen konnte. Das war auch gleichzeitig im Jahr, wo er verstarb. Also in dem Jahr hatte er Hajj gemacht. Abu Bakr as-Siddiq hat verkünden lassen, radiallahu anhu, hat verkünden lassen, um die Kaaba herum, niemand darf ab dem nächsten Jahr Hajj machen, der ein Mushrik ist. Also der zum Beispiel die Steine anbeten will, was auch immer, die auch eigentlich, die sind nicht mehr da. Die haben trotzdem noch ihre Religion, Gewohnheiten gehabt und so weiter. Und auch niemand mehr darf nackt irgendwie um die Kaaba herumlaufen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam soll kommen. Nackt sein war damals also nicht als ganz so schlimm angesehen worden und das war ein großer Kampf, um den Leuten klarzumachen, das, was ihr macht, ist falsch. Ihr lauft hier nackt um die Kaaba herum, wollt einen Gott anbeten und begründet das mit ganz komischen Sachen. Und gleichzeitig machte Quraysh mit diesen Leuten Geld und das sollte denen doch eigentlich die Augen öffnen. Zum Thema zurück. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiel in Ohnmacht, nachdem er sein Gewand hochgezogen hat und im Endeffekt war das ein Zeichen dafür, sowas sollte und darf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht passieren und deswegen hat ihn Allah davor bewahrt. Die Steine wurden getragen. Wir sind fast am Ende der Kaaba, also der Errichtung der Kaaba, wie sie wieder neu rekonstruiert worden war. Es gab einen speziellen Stein, der schwarze Stein. der damals weiß war, große Geschichte, durch die Sünden der Menschen ist dieser Stein schwarz geworden. Dieser Stein muss aber dahin zurück, wo er hingehört, in die Ecke der Kaaba, so wie wir es auch heute kennen. Der schwarze Stein ist der edelste Stein, den es hier auf dieser Welt in der Dunya gibt, denn er ist ein Stein des Paradieses. Bis heute ist er da. Und er hat auch damals eine große Rolle gespielt in der Zeit der Quraysh. Ich meine, es ist die Kaaba, es ist deren Business, der schwarze Stein war auch damals schon sehr beliebt. Jeder der Quraysh war dabei zu sagen, ich will diesen Stein da reinsetzen. Die anderen sagen, nein, wir, Benu so, Benu dies, Benu der Stamm von dem, der Stamm von dem. Nein, die haben sich gestritten, wer diesen Stein in diese Ecke setzen sollte. Es ist also eine Ehre, diesen Stein in die Stelle zu setzen, wo er vorher war. So konnten sich die Stämme nicht darauf einigen. Und viele kennen diese Geschichte, aber ich möchte es von einer anderen Perspektive beleuchten. Und die es nicht kennen, die werden jetzt verwundert sein. Man hat sich darauf geeinigt und gesagt, der Erste sein wird, der durch das Tor von Banu Shaybah, also das war ein Tor, den es sogar bis heute gibt, in der Nähe der Kaaba. Das ist sozusagen ein Eingangstor aus dem Norden. Und der ist, keine Ahnung, 30, 40 Meter entfernt von der Kaaba. Im Endeffekt weiß man, dass die Leute, wenn sie durch diese Tür gegangen sind, dass sie aus dem Norden kamen. Und diese Türen hatten ihre eigenen Namen. Das gibt es teilweise heute immer noch in manchen Städten oder Dörfern. Man sagt, er ist durch dieses Tor gekommen. Und die kriegen dann manchmal die Stammesnamen, wie Banu Shaybah. Und dann hatte man sich darauf geeinigt, derjenige, der als erstes durch das Tor von Banu Shaybah, von diesem Stamm durchläuft, der wird bestimmen, wie wir mit dem Stein umgehen werden, beziehungsweise er wird bestimmen und er selber könnte den Stein einfach reinsetzen. Sie warteten und dann kam ein Mensch, nicht irgendein Mensch, durch das Tor von Banu Shaybah. Und es war niemand Geringeres als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In der Überlieferung heißt es sogar, Atakumul Amin, Atakumul Amin, Atakumul Amin. Der Vertrauenswürdige ist zu euch gekommen. Man hat ihn nicht einmal Muhammad genannt, wie er sonst hieß, man hat ihn sogar mit den schönsten Beinamen genannt. Der Vertrauenswürdige ist zu euch gekommen. Schaut mal, was für einen Respekt sie ihm gebracht haben. Vor der Offenbarung, wie sie mit ihm umgegangen haben, wie sie ihn geliebt haben, wie sie ihn genannt haben, wie sie ihn geschätzt haben. Und das zu Recht. Denn schaut mal her, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für eine diplomatische Idee hatte. Anstatt zu sagen, und wir dürfen nicht vergessen, es geht hier um die Kaaba, um das höchste Gut der Quraysh. Durfte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber bestimmen. Also anstatt zu kommen und zu sagen, ich nehme den Stein, setze ihn jetzt einfach rein, Problem gelöst, dachte er sich etwas Diplomatisches. Sie haben ein großes Tuch gebracht, das war nämlich seine Idee, den Stein in die Mitte gelegt und alle packen zusammen an, jeder an einer Ecke oder an den Seiten des Tuches und wir tragen gemeinsam den Stein mit dem Tuch zur Kaaba. An die Ecke, bis sie an der Kaaba angekommen sind. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Stein genommen und an die Stelle zurückgesetzt, wo er vorher war. Und alle waren zufrieden. Was zeigt uns das? Das ist Allahs Rechtleitung. Bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die erste Offenbarung bekam, hat ihn Allah beschützt. Er hat ihm einen schönen Ruf gegeben. Er hat den Leuten gezeigt, wie sehr sie ihm vertrauen können und eben vor allem auf das höchste Gut, was sie damals hatten, nämlich die Kaaba. Sie haben ihm die Kaaba anvertraut. Die Kaaba war das Nonplusultra, hat auch eine enorm hohe Bedeutung. Sie haben ihm vertraut, blind. Da kam genau er durch Banu Shaybah. Zufall? Bei Allah gibt es keine Zufälle. Und genau ihm vertrauen sie. Genau ihn nennen sie As-Sadiqul Amin. Das haben sie mit wenigen gemacht. Die haben nicht jedem solche Beinamen gegeben. Sie haben auch schon ganz schlechte Beinamen gegeben. Ganz vielen anderen Leuten. Doch sobald die Botschaft kam, 40 Jahre haben wir ihm vertraut. Haben wir ihm unser Leben anvertraut. Wir haben ihm sogar nicht nur unser Leben, sondern die Kaaba anvertraut. darüber, dass er entscheidet, wie und wo der Stein gesetzt werden soll, um unter den Völkern für Frieden zu stiften. Doch sobald die Botschaft kam, La ilaha illallah, hört nur auf den einen, es gibt nur den einzigen, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah, dann war es anders. Dann wurde aus ihm ein Verrückter, ein Zauberer, ein Lügner. Gerade vertrauenswürdig und jetzt ist er ein Lügner? Subhanallah, wie geht das? Wie kann das sein, dass du 40 Jahre lang als der Vertrauenswürdige giltst und dann am Ende bist du ein Lügner? Jetzt bist du ein Zauberer. Das geht nicht. Das ist aus rationaler Sicht nicht möglich. Kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem am Diskutieren seid und dann merkt ihr irgendwann mal, er kommt mit gar keinem Argument mehr zu dir, sondern bezeichnet dich einfach nur als Lügner, als Zauberer, als Verrückter. Also heute nicht. Heute wird man ganz viele Beleidigungen finden, die komplett anders sind. Aber das waren die Beleidigungen von damals. Das heißt, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann benutzt man Begriffe, die einfach so, Hauptsache den Menschen irgendwie denunzieren sollen, irgendwie fertig machen sollen. Und so hat man damals auch mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verkehrt. Man hat ihn als Lügner bezeichnet, als Zauberer. Wenn jemand gerade dann zu dir Zauberer sagt, während du mit ihm über etwas debattierst, oder Lügner, dann zeig ihm doch das Gegenteil. Aber jemand, der schon so weit geht und sagt, dass er ein Lügner sei, muss ja vom Gegenteil irgendwas haben, muss es beweisen können. Aber das konnten sie natürlich nicht damals. Auch heute nicht. Und das Interessante ist, wenn jemand dich als Zauberer bezeichnet, dann heißt es, er findet dafür keine Erklärung für das, was du machst. Das heißt, du machst irgendetwas, wovon er selbst keine Ahnung hat. Ein schöner Vorfall war zum Beispiel auch bei Musa a.s. mit den Schlangen, wo seine Schlange die anderen Schlangen der Zauberer gefressen hat. Und zwei Zauberer sind einfach zum Islam konvertiert. Sie haben dann den Ein-Gott-Glauben bezeugt. Wie kann das sein? Das sind doch selbst Zauberer gewesen. Die Zauberer sind von ihrem Fach. Und weil sie von ihrem Fach sind, weil sie der Meister in ihrem Fach sind, wussten sie, dass das, was Musa a.s. gemacht hat, nicht das ist, was sie getan haben und was sie kennen. Das heißt, sie sind belesen gewesen bzw. gebildet gewesen in ihrem Fach als Zauberer und haben dann eine andere Art des Zaubers vor ihren Augen gesehen. Es war aber keine Zauberei, sondern Realität. Und das haben die Zauberer erkannt und auch anerkennen müssen. Denn das war die Wahrheit und deswegen haben sie die Religion Musa a.s. angenommen. Der Koran selber zum Beispiel ist ja ein sprachliches Wunder. Wenn man dieses sprachliche Wunder ins Deutsche übersetzen würde und Leute zuhören würden, die nur Deutsch können und kein Arabisch können, dann würden die sagen, wow! Ne, es gibt richtig schöne sprachliche Wunder im Koran. Doch glaub mir, der Arabisch kann und wenn er diese sprachliche Wunder dann sieht, er versteht sie auch viel schneller und sagt nicht nur wow, der sagt Subhanallah. Subhanallah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukathiban. Also und welche Zeichen Allahs wollt ihr doch noch leugnen? Und der Koran ist das größte Zeichen Allahs für uns Menschen und seine Botschaft. Und diejenigen, die Arabisch können, die werden immer faszinierter und faszinierter und faszinierter. Und deswegen kann ich euch das nur nahebringen. Ich will euch damit nicht traurig stimmen nach dem Motto, ja, ich kann kein Arabisch und so. Versuch es, lern es doch. Starte jetzt. Wenn du 20 bist, bist du mit 25 in der Lage, vieles vom Koran zu verstehen. Nicht mal mit 25, schon mit 22. Ich sag dir, ein, zwei Jahre intensiv. Bist du 30, bist du mit 32 in der Lage. Bist du 50, bist du mit 52 in der Lage. Du musst es nur wollen. Und wenn du es nicht geschafft hast, deine Absicht war da und Allah wird dich dafür belohnen. Das heißt, wenn du einen komplett, wirklich einen richtig guten Zugang haben möchtest, dann solltest du zumindest eine gute Basisausbildung in arabischer Sprache haben und dann wirst du deine Liebe zu Allah noch viel, viel mehr erweitern können, weil du merkst, wow. Das heißt natürlich nicht, dass du als nicht-arabisch Sprechender den Islam nicht verstehen kannst. Du kannst ihn verstehen, aber begrenzt. Du wirst niemals in der Lage sein können und auch dürfen, den Islam selbst zu interpretieren. Das darf auch grundsätzlich erstmal keiner, selbst wenn man Arabisch kann. Man muss dafür eine Ausbildung haben, aber du wirst einen viel besseren Zugang haben, wenn du die arabische Sprache beherrschst und du wirst ein viel größeres Wow haben. Und jetzt mit dem Hintergrund von damals, ich habe das schon mal erwähnt, die arabische Sprache war nonplusultra die höchste Sprache damals. Die Araber waren Rassisten aufgrund ihrer arabischen Sprache, weil diese Sprache einfach der der Burner war, wirklich. Das war der Burner, aus, wenn es um die Qualität und die Eloquenz der arabischen Sprache ging. Die arabische Sprache war bekannt dafür, dass sie die Sprache war, die am feinsten war, am genauesten war und deswegen am höchsten geschätzt worden ist. Die Araber wussten das und haben das auf ihren Schultern getragen und waren stolz darauf. Jetzt kommt jemand mit den Koranversen und erklärt die A, B, C, D. Und dann sagen die anderen, du bist ein Zauberer. Das sind gebildete Menschen, die das zu ihm gesagt haben. Das sind Leute, die selber lesen und schreiben konnten, wobei der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es selbst nicht konnte. Die sagen, du bist ein Zauberer. Das sagen nur Leute, die sich nicht mehr weiter zu helfen wissen. Und jetzt zurück. Was sagt Allah dazu, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Lüge bezichtigen? Allah sagt, dass sie nicht ihn der Lüge bezichtigen, also nicht den Propheten. Und das macht nochmal eine große Kehrtwende in der Sicht auf die Botschaftsverkündung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehr wichtig, schreibt es hinter eure Ohren. Allah sagt folgendes in Surat al-An'am, Vers 33, 34, 6. Sure im Koran. Allah, wir wissen wohl, dass dich das, was sie sagen, das sagt Allah zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir wissen wohl, dass dich das, was sie sagen, also die Kuffar, in der Tat traurig macht. Also du wirst traurig durch die Worte von denen, dass sie sagen, du bist ein Lügner. Aber nicht dich bezichtigen sie in Wirklichkeit der Lüge, sondern die Zeichen Allahs verleugnen diese Ungerechten. Ja, bereits vor dir wurden Gesandte der Lüge bezichtigt. Was können wir dem entnehmen? Sie sagen, die Zeichen sind Lüge. Und das sehen wir auch an verschiedensten Überlieferungen. Sie haben nicht immer gesagt, ja, du bist ein Lügner. Sie haben gesagt, nein, diese Zeichen, das glauben wir nicht. Sie wollten das nicht wahrhaben, es war denen zuwider, so heißt es ganz oft im Koran. Die Symbole, die Botschaften, die ganzen Sachen, die gekommen sind, die Hinweise, das waren Sachen, die sie nicht gemocht haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zwar die Wahrheit für viele, aber sie wollen die Wahrheit nicht wahrhaben. Das heißt, sie wollen das, was Allah den Menschen mitgegeben hat damals, nicht akzeptieren. Darum ging es. Das heißt, den Menschen war es klar, dass das die Wahrheit ist, das, was vom Koran kam, beziehungsweise vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, aber sie wollen das nicht annehmen. Und das sehen wir an verschiedensten kleinsten Sachen nochmal. Warum sage ich das? Es hat einen riesen Zusammenhang mit dem Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sind jetzt auch nicht wirklich gesprungen. Ich springe nur auf einzelne Ereignisse. Ich will ja chronologisch immer noch drin bleiben, aber es hat was damit zu tun, um zu verstehen, wer die Person, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, bevor er die Offenbarungen bekam. Daran sieht man dieses Schwarz-Weiß, dass wie haben sie ihn gesehen, bevor er Prophet wurde, und wie haben sie ihn gesehen, nachdem er Prophet wurde. Wie sind sie mit ihm umgegangen? Wie hoch haben sie ihn angeschätzt und wie heftig sind die angegangen, als sie gehört haben, er kam mit einer Botschaft. Und diese Botschaft war für sie eine Lüge, aber er lügt nicht. Finde den Widerspruch. Es gibt einen Vorfall, der uns ganz klar verdeutlicht, was ein Käfer ist. Das ist sehr interessant. Ein Käfer ist ja jemand, der offenkundig weiß, was der Islam ist, es aber dennoch ablehnt. Und das waren die Feinde, die offenkundigen Feinde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht jeder, der kein Muslim ist, muss ein Käfer sein. Ein Käfer ist per Definition jemand, der die Wahrheit sieht und erkannt hat und dennoch ablehnt. Wie kann das sein, dass heutzutage Leute bewusst den Islam ablehnen? Das ist völlig normal. Vielen Menschen ist die Wahrheit klar. Vielen Menschen ist klar, dass der Islam die wahre Religion ist. Sie möchten die Religion aber nicht annehmen, weil sie dabei Opfer bringen müssten. Auf einmal doch kein Alkohol mehr. Auf einmal muss ich heiraten, um mit einer Frau ins Bett zu steigen. Auf einmal darf ich keine Zinsen nehmen, um mir ein Haus zu kaufen und so weiter. Diese Regeln einzuhalten als Muslim ist nicht einfach. Es ist ja Opfer, was wir bringen. Wir opfern es für Allah und wir wissen, dass es uns in der Dunya und Akhira hilft, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint. Und jetzt kommen wir auf einen Vorfall zu sprechen, der sehr klar aufzeigt, von den größten Feinden des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie im Privaten, im Geheimen an den Islam geglaubt haben, beziehungsweise am Wahrheitsgehalt des Islams, aber in der Öffentlichkeit dies niemals eingestehen würden. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Denn zwei von ihnen sind später Muslime geworden. Es geht hier um Abu Jahl, der offen kein Muslim geworden ist, der auch im Koran sogar sein Ort bestimmt bekommen hat von Allah, nämlich die Hölle, auf das wir später zu sprechen kommen. Abu Sufyan, der erst viel später den Islam angenommen hat. Und Al-Akhnas, wo sich die Gelehrten unsicher sind, ob er den Islam angenommen hat oder eben auch nicht. Diese drei waren zu dem Zeitpunkt, als noch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Offenbarungen kam, zu Beginn des Islams, die größten Feinde des Propheten. Aber, jetzt finde den Fehler, haben dem Koran dennoch offenbar gerne zugehört. Eines Nachts waren Abu Jahl, Abu Sufyan und Al-Akhnas unterwegs. Jeder auf seine eigene Art und Weise, nicht zusammen, alleine. Al-Akhnas hörte von einer Seite dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Koran rezitieren zu. Abu Sufyan war auf der anderen Seite, ohne dass er wusste, dass Al-Akhnas da war, hörte ebenfalls zu. Und Abu Jahl war auf der anderen Seite ebenfalls, sodass keiner von den dreien wusste, dass irgendeiner von denen da ist. Das heißt, alle unabhängig voneinander lauschten in der Nacht. In der Wüste nachts siehst du nicht viel. Haben sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Koran rezitieren zugehört. Alle unabhängig voneinander. Auf dem Rückweg allerdings trafen sie sich. Und sie waren ja auch Freunde. Dann fragte Abu Jahl Abu Sufyan, wo warst du? Sagte er, ja, ich war hier bei Mohammed. Ich wollte nur gucken, was er macht. So ein bisschen gehört. Und dann fragte Abu Sufyan zu Abu Jahl, und was hast du gemacht? So, ja, ich war auch bei dem. Ich habe auch gehört. Und dann fragten sie Al-Akhnas, was hast du gemacht? Ich habe auch gehört. Die haben sich geschämt, das einander zu gestehen, dass sie alle dem Koran gelauscht haben, in der einen und gleichen Nacht. Dann haben sie sich versprochen, wir werden nie wieder dahin gehen. Das war ein einmaliges Ereignis, was auch niemals an die Öffentlichkeit kommen darf. Nicht, dass die jungen Leute unter uns auch noch auf die Idee kommen, dem Koran zu lauschen. Das war deren Versprechen. Wie kommt man auf solch eine Idee? Du bist der Feind, der größte Feind, der größte Widersacher. Er macht dir dein Business kaputt bei der Kaaba. Aber du gehst zu ihm und hörst ihm beim Koran rezitieren zu. Was macht dich auf einmal so neugierig? Ist das nicht so, dass man erst recht auf solche Leute keinen Bock hat? Dass man erst recht sich von solchen Leuten fernhält? Und jetzt suchen sie die Nähe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hören sogar dem Koran zu, dem sie die Lüge, dem sie sagen, dass das gelogen ist. Warum? Vielleicht könnt ihr mir darauf eine Antwort geben. Man kann aus rationaler Sicht das anders sehen. Aber nichtsdestotrotz. Die zweite Nacht kommt. Wer war da? Abu Jahl hat zugehört, wie der Koran vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezitiert wird. Und nicht nur er, Al-Akhnas war wieder da und Abu Sufyan war wieder da. Alle drei wieder unabhängig voneinander hören zu, gehen auf dem Weg nach Hause und treffen wieder aufeinander. Und das gleiche Gespräch hat stattgefunden. Sie sind sauer aufeinander. Wir haben uns doch versprochen, dass wir nicht wieder dahin gehen. Aber irgendwo haben sich alle geschämt, weil jeder den gleichen Fehler gemacht hat. Also, nie wieder, keiner weiß das. Salamu alaikum, ciao, 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 wir kennen uns nicht mehr. Wir sehen uns morgen. Die dritte Nacht. Und dreimal dürft ihr raten, wer da war. Alle drei. Alle drei waren da, waren sauer aufeinander. Auch dann, als sie auf dem Rückweg waren, haben sie wieder miteinander das Gespräch geführt. Doch am Tag darauf ging Al-Akhnas zu Abu Sufyan nach Hause. Also einer der dreien. Und hat gefragt, ja, Abu Sufyan, was ist deine Meinung zu dem, was du von Muhammad gehört hast? Das heißt, was du da an Rezitation gehört hast. Dann sagte Abu Sufyan, bei Allah, sie haben damals auch auf Allah geschworen, aber das war natürlich deren Schirk Allah, wenn du es so siehst. Das heißt, sie haben zwar auf Allah geschworen, aber sie haben nicht wirklich Allah gemeint, weil dieser Eingottglaube nicht wirklich so weit verbreitet war. Das war eine Mukalama, das heißt so nach der Mujamala, also einfach nur so, um das zu verschönern und zu verstärken. Ja, Wallahi, wie heute so einige Leute, die schwören und sagen Wallahi, aber die meinen das nicht so. So sagte er, Wallahi, ich habe einige Dinge gehört, die ich erkenne. Das sagte Abu Sufyan zu Al-Akhnas. Und deren Bedeutung war mir bekannt oder ist mir bekannt. Und er sagte aber auch, ich habe auch einige Dinge gehört, deren Bedeutung und Auswirkungen mir unbekannt waren. Al-Akhnas sagte, und ich das Gleiche. ich bin deiner Meinung. Ich habe Dinge gehört, die ich kenne und Dinge gehört, die ich noch nie zuvor gehört habe. Auf Arabisch steht aber da drinnen sogar Arahul Haq. Ich sehe ihn die Wahrheit sprechen. Guck mal, Arahul Haq. Ihr wisst, was Haq heißt. Haq heißt nicht nur Recht von einem Menschen, sondern Haq ist die Wahrheit. Das ist die lupenreine Wahrheit. Und das sagte Al-Akhnas. Unter anderem, wie gesagt, auch einer der Zeichen dafür, dass er später offenbar den Islam angenommen hat. Nur die beiden. Abu Jahl eben nicht. War ja bekannt. Al-Akhnas ging dann, nachdem er von Abu Sufyan die Meinung gehört hat, ging er zu Abu Jahl. Und er fragte Abu Jahl: Was denkst du darüber? Was ist deine Meinung zu dem, was du von Muhammad gehört hast? Und Abu Jahl beschrieb es auch metaphorisch. Abu Jahl war nicht dumm. Der war kein dummer Mensch. Er war sehr gebildet. Und er sagte: Wir haben mit Bani Abdu Manaf, also mit dem Stamm des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gewetteifert. Und genauso gespeist und gegeben wie sie. Das heißt, wir kommen von dem einen und gleichen und wir waren auf Augenhöhe. Und er beschrieb es folgendermaßen: Als wir mit ihnen gleich auf waren, wie zwei Pferde in einem Rennen, sagten sie: Es gibt einen Propheten unter uns. Das heißt, es wurde verbreitet unter diesen zwei Stämmen. Es wird einen Propheten geben unter uns, der Offenbarungen vom Himmel zuteil werden wird. Das heißt, er wird Offenbarungen holen. Und dann haben sie damals schon diskutiert, wie sollen wir gegen so etwas gewinnen? So sagte es Abu Jahl. In einer anderen Überlieferung heißt es sogar: Bei Allah, oder ich schwöre bei Allah, ich werde niemals in das glauben, was er mir sagt, okay, und ich werde ihm niemals folgen, bis ich die Offenbarung kriege. Das war so eine Eifersucht, obwohl er gemerkt hat, das ist die Wahrheit. Also wir werden ihn niemals akzeptieren, was er sagt. Niemals. Obwohl wir wissen, dass er die Wahrheit sagt, weil uns klar war, dass ein Prophet kommen wird. Dieser Vorfall zwischen diesen dreien zeigt uns ganz klar, dass alle drei der Meinung waren, die Botschaft hat einen sehr hohen Wahrheitsgehalt, wenn nicht sogar den Wahrheitsgehalt, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eben immer mitgegeben hat. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Wieso erzähle ich das alles? Der Prophet war Al-Amin, dem Vertrauenswürdigen, und As-Sadiq, dem, der immer die Wahrheit spricht, dem man glauben muss. Es vergingen Jahre und Jahre und immer noch ist dieses Bild aufrechterhalten geblieben. Nämlich haben wir eine Überlieferung, wo Al-Akhnas bei der Schlacht von Badr ein Gespräch hatte mit Abu Jahl, das noch einmal unterstreichen wird, wie und in welchen Augen und welchem Maße sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen haben. Al-Akhnas fragt: Ja, Abu al-Hakam, so heißt es in der Überlieferung. Abu al-Hakam war sein Spitzname von Abu Jahl. Man hat ihn auch Abu al-Hakam genannt. Er sagte: Sag mir was über Muhammad. Ist er jemand, der die Wahrheit spricht oder lügt er? Und Abu Jahl antwortete: Wehe dir. Schau mal her. Wehe dir. Allein, dass er so begonnen hat nach dem Motto: Wie, willst du ihm jetzt sagen, er sei ein Lügner? Weil die folgenden Worte, die haben es in sich. Er sagte: Bei Allah, Muhammad ist derjenige, der die Wahrheit spricht. Muhammad hat nie in seinem gesamten Leben gelogen, so sagte er. Aber er sagte: Aber wenn die Familie von Qusay, nach dem Motto der Stamm des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also die ganze Sippschaft, wenn sie diese ganzen Privilegien bekommen und die Führerschaft in Mekka und dann die Kaaba, also dass das heilige Haus beschützen werden, diese Verantwortung kriegen und diese Ehre bekommen, um Pilger zu empfangen mit Wasser, mit Samsam, und auch die Ehre der Propheten, des Prophetentums haben mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann sagte er: Was würde für uns Quraysh noch übrig bleiben? Er hat also eingestanden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch nie gelogen hat und nicht lügt. Das nach der Offenbarung sogar. Was zeigt uns das? Dass sogar der größte Feind keine Chance hat, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lügen. Aber gleichzeitig muss man muss eine Sache gut sprechen bei Abu Jahl. Das ist einfach so. Hört sich komisch an, aber er war ein ehrlicher Mensch bei diesen Sachen. Und viele waren so, viele waren ehrlich. Die haben nicht einfach gelogen. Weil wenn jemand gelogen hat, dann konnte man ihn ganz schnell widerlegen. Nicht wie heute mit Social Media und dies und das. Der eine sagt A, B, C, man weiß gar nicht mehr, wo man ist. Damals war es eine ganz klare Angelegenheit. Wenn jemand gelogen hat und der eine hat gesagt, du hast gelogen, kam er mit einem Gegenbeweis, hat ihn bloßgestellt, alles Punkt aus, khalas, salamu alaikum. Beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat man zwar gesagt, ja, diese Botschaft ist dies, gelogen, und man konnte aber nie was sagen. Aber trotzdem blieb der Respekt zu den Menschen zueinander immer ganz auf ganz hohem Level. Das heißt, ich lüge nicht im Privaten über jemanden, den ich so gut kenne wie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Überlieferungen, die ich euch heute mitgegeben habe, könnt ihr gerne recherchieren. Leider findet ihr vielleicht das eine oder andere nur auf Arabisch. Ich habe sogar die Quellen bei mir, nur ich erwähne die nicht immer wieder im Einzelnen, weil das sonst viel zu viel Zeit nehmen würde und mir den Fluss vielleicht nehmen würde. Das ist für mich schon schwierig genug, mit diesen Quellen zu arbeiten, um euch das nahe zu bringen. Aber inshallah, diese Quellen, wenn sie schwach sind, ich habe das zu Beginn schon gesagt, werde ich euch das von Anfang an erwähnen. Diese Quelle ist zum Beispiel nicht schwach überliefert. Die beiden letzten Geschichten, die ich euch erzählt habe, sogar die letzten drei, das heißt einmal mit der Kaaba, mit dem Bau, einmal mit dem Vorfall zwischen Al-Akhnas, zwischen Abu Jahl und zwischen Abu Sufyan, wo sie in der Nacht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zugehört haben, und jetzt eben auch die Meinung von Abu Jahl über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Angst darüber, dass er weiß, was die Konsequenz sein wird, wenn er sich einfach ergibt, denn wenn er sich ergibt, dann ist für ihn Kaaba sozusagen verloren, er hat nicht mehr die Hauptverantwortung, er wird nicht mehr der Verantwortliche sein und so weiter. Trotzdem konnten wir daran erkennen, jeder konnte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zumindest seinen Worten nicht widerstehen. Sogar die größten Feinde mussten zuhören und gestehen, er sagt die Wahrheit. Eine letzte Überlieferung, die ich euch noch mitgeben möchte. Zaid ibn Haritha, der Adoptivsohn des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aufgepasst, die Adoption war zu dem Zeitpunkt noch nicht verboten. Das heißt, erst später war es ihm dann verwehrt worden, Kinder zu adoptieren und für sich als Sohn zu nehmen. Da gibt es eine spezielle Regelung, viel zu groß, würde jetzt den Rahmen hier sprengen, um über dieses Thema zu sprechen. Er hat nämlich mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tawaf gemacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das damals schon als eine Art Tradition für sich gemacht. Ne, Tawaf, aber nicht wegen den Götzen, sondern weil er eben an diesen einen Gott immer geglaubt hat. Und wir reden von der Zeit, wo er noch kein Prophet war. Darum, wir reden von vorprophetischer Zeit. Zaid bin Haritha wollte die Götzen streicheln, nach dem Motto, du bekommst Segen davor. So, ich streichle die Götzen und dann geht es mir besser. Der Prophet allerdings hat ihn aufgehalten und er sagte, mach es nicht. Zaid wollte es nochmal versuchen. Der Prophet sagt wieder, mach es nicht. Der Prophet hatte eine Vorahnung. Er hat vorher schon zum Tawhid aufgerufen, bevor der Islam zu ihm kam. Er wusste, es gibt nur einen einzigen Gott und so ein Stein wird mir nichts bringen. Es gab mehrere, die solch einen Glauben hatten. Zaid ibn Haritha sagt sogar, radiallahu anhu, ich schwöre bei Allah, der Prophet hat niemals eine Götze berührt. Und das bereits schon vor dem Prophetentum. Und nicht nur er. Es gibt auch verschiedene Überlieferungen von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu und so weiter, dass sie sich solchen Sachen niemals gebeugt haben und dachten, ja, das bringt mir jetzt Glück, ich muss anfassen, mich verbeugen, niederwerfen, was auch immer, oder irgendwann eine Dua aussprechen. Es gibt auch Leute wie zum Beispiel Zaid ibn Amr ibn Nufail radiallahu anhu. Als ihm Essen angeboten worden ist, dann sagte er, ich habe Angst, dass das Essen, was geopfert worden ist, für jemand anderes geopfert worden ist, außer für Allah. Es war Fleisch, was ihm angeboten worden ist. Und er sagte, ich esse niemals das, was im Namen außer Allahs geschlachtet wurde. Also ich esse niemals etwas, was außerhalb Allahs Namen geschlachtet wurde. Für diese Steine um die Kaaba heißt das sogar in einer anderen Überlieferung. Nach dem Motto, für diese paar Götzen, wenn was in deren Namen geschlachtet worden ist, niemals. Nur im Namen des einen. Und das ist eine Überlieferung, die vor dem Islam passiert ist. Das zeigt uns wiederum, dass die Leute schon einen Eingottglauben hatten, aber es war nicht weit verbreitet. Aber es gab Leute, die sehr, sehr standhaft geblieben sind. Und möge Allah dich zu diesen Standhaften bringen, werden lassen. Weil am Ende, wir leben hier in Deutschland zwischen vielen Leuten, die nicht glauben. Wir leben hier in Deutschland unter vielen Leuten, die zwar auch vielleicht glauben, also andersgläubig sind, aber wenig Muslimen. Und selbst wenn wir unter Muslimen sind, sind viele unter den Muslimen, die wenig glauben. Und dann findet man wenig unter den Leuten, die die Religion wirklich ernst nehmen. Dann hast du oftmals einen Muslim, der die Religion, ach, ist mir egal. Ach, dies ist mir egal, dies ist mir egal. Du musst standhaft bleiben. Du musst standhaft bleiben in deiner eigenen Position. Du musst beweisen, dass du ein Muslim bist für dich selbst, nicht für die Muslime, nicht für die Leute oder auch nicht für die Muslime. Ich gebe euch einen kleinen Vorfall, der mir passiert ist. Da war ich gerade mal 18, 19, bin gerade bei den Senioren, bei den Fußballmannschaften reingekommen, habe dort gespielt und direkt nach der ersten Woche war ich dran, ne, oder nach der zweiten Woche mein Nachname direkt A, B, C, was auch immer. Ich bin dran, derjenige, der den Alkohol, das Bier tragen muss vom irgendwie Abstellraum, wo das ganze Bier immer gelagert ist, vom Lager in die Kabine, damit sie nach dem Training oder nach dem Spiel trinken konnten. Eine Woche ist der dran, eine Woche ist der dran, eine Woche ist der dran. Das war das allererste Mal, dass ich mit Fußball und Bier konfrontiert worden bin. Ich war schockiert und dieser Gestank, bis heute, das geht mir bis heute nicht in den Kopf. Was für eine Tradition, was für eine Kultur wir haben. Fußball und Bier gehört zusammen. Ich war der Jüngste. Ich will mich damit nicht abheben, Leute. Wallahi nicht. Nur ich sag euch, wie ich gehandelt habe und ich war schon immer so. Dann hat man mir gesagt, ey Issam, heute bist du dran. Bierkasten. Und ich gucke den so an und das war der Kapitän bei uns in der Mannschaft. Der war schon 30 oder älter. Sagt er, ja du. Und ich gucke den so an, ich so, was denn? Ja, Bier. Ist so, nee, mach ich nicht. Ich hab nicht gezögert. Ich so, sofort, nee, mach ich nicht. Sorry, kann ich nicht machen. Und der guckt mich dann so an und sagt zu mir, sei doch nicht so einer. Komm doch, hol Bier, du bist heute dran. Ich so, mach ich nicht. Und der fragt dann, warum? Pass auf jetzt, vor der gesamten Mannschaft. Vor der gesamten Truppe und alle gucken mich an schon so, die waren schon sauer auf mich. So, was ist das für ein komischer Typ? Ich bin neu im Team. Zum Glück konnte ich besser spielen als die, deswegen war ich wichtig für die. Okay, was ist passiert? Ich habe mich gewehrt. Ich so, mache ich nicht. Der Trainer ist dann reingekommen und hat nur zugehört. Das war ein sehr interessanter Punkt. Der Trainer war ein sehr ehrlicher Mensch und der hat dann nur zugehört, der hat sich nicht eingemischt. Ich fand das erstmal ein bisschen komisch, dachte so, bitte schütz mich doch irgendwie, Trainer. Und dann habe ich angefangen, über den Islam zu reden, mitten in der Kabine. Und da sind ein oder zwei Muslime so, ne, ihr wisst Bescheid, beim Namen Muslime, aber sonst nicht wirklich so. Und subhanallah, dann habe ich gesagt, ich mache das nicht, weil ich Muslim bin. Ich mache das nicht, weil ich Muslim bin. Ich darf das nicht machen. Ich darf keinen Alkohol transportieren. Du gehörst in die Kette zu den verfluchten Menschen. Das möchte ich nicht. Und es ist für mich auch unlogisch, warum soll ich jemanden dabei unterstützen, etwas zu tun, was unmoralisch ist und für mich im Islam auch noch haram, also ich werde dafür sogar noch bestraft. Ich will nicht ein Teil dieser Kette sein. Ich habe das ganz offen gesagt. Ich bin Muslim, ich darf das nicht, ich mache das nicht, es ist verboten in meiner Religion. Und dann sagen die zu mir, ja, du trinkst doch gar nicht so, ich darf auch nicht mal tragen. Ich darf damit nichts zu tun haben. Wisst ihr, was die gesagt haben als Antwort? Und das hat mich richtig traurig gemacht. Die sagen dann zu mir, ja, aber dieser Hassan, ich weiß nicht mehr den Namen, ich habe total vergessen. Da haben die auf den gezeigt, so ein Mitspieler, der hat letzte Woche noch getragen, der ist aber auch Muslim. Dann denke ich so, ah, du blöder Hassan, ey. Oh, du blöder Khalid, oh, wer auch immer das war. So, wegen dir habe ich jetzt hier den Salat. Warum kannst du dich nicht auch einfach als Muslim benehmen, vor allem beim Alkohol, tragen, konsumieren, dies und das, das ist gefährlich. Das ist nicht so eine kleine, einfache Angelegenheit. Das dachte ich mir in diesem Moment, das ging mir einfach durch den Kopf und subhanallah, ich habe mich durchgesetzt. Doch jetzt kommt das Süße. Jetzt kommt das Schöne an dem Ganzen. Ich habe es bis heute nicht bereut, habe es durchgezogen. Ich habe nie in meinem gesamten Leben irgendeinen Kasten Bier getragen, obwohl ich schon öfter darauf hingewiesen worden bin, mehrmals bei verschiedenen Vereinen. Habe aber von Anfang an klargestellt, ich mache das nicht. Doch da, wo ich 18 war, nachdem ich in dieser Kabine war und rausgegangen bin und ich war traurig, ich sage ganz ehrlich, ich war traurig, ich war ein bisschen emotional, ich war angespannt, weil alle gegen mich waren. Alle gegen mich. Sogar der anscheinend Muslim war gegen mich, nach dem Motto, übertreib nicht, sei doch nicht so radikal. Kam der Trainer zu mir und hat mich aufgehalten. Er so, Issam, komm mal bitte kurz. Und dann sage ich so, ja, was ist los? Und ich dachte, jetzt sagt er mir auch nochmal voll die harten Worte von wegen, ja, du musst und dies und das. Dann sagte er zu mir, also Respekt. Wallahi, er sagt zu mir, Respekt. Ich so, warum? Ich so, du hast richtig Charakter bewiesen. Also das in deinem Alter mit 18, das hätte ich nicht geschafft, sage ich dir ganz ehrlich. Das war so, der war schon 60 zu dem Zeitpunkt, ist wahrscheinlich jetzt schon über 70 oder mehr. Und dann sagte er zu mir, also, das hätte ich niemals gemacht. Also, ich hätte mich das nicht getraut. Aber du kommst hier mit deinen 18 rein und hast den allen ein bisschen zurechtgewiesen. Hat er ganz offen gesagt, der war kein Muslim, ist immer noch kein Muslim, glaube ich. Ne? Aber er sagt dann zu mir, also, das war ein ganz normaler deutscher Trainer, der auch hin und wieder getrunken hat mit den Spielern. Und er sagt zu mir, ich finde das richtig gut, was du gemacht hast und ich wollte es nur wissen lassen. Und das hat mich gestärkt. Wallahi, diese Worte des Mannes, der kein Muslim war, hatten mich gestärkt in der Position, in der ich mich befand. Nochmal zurück. Egal, wer um dich herum ist, egal, welche Menschen um dich herum sind, egal, wie die Menschen auf dich einhauen, du bist und bleibst Muslim, egal wo du bist. Halte deine Grenzen. Es gibt gewisse Grauzonen, wo man drüber streiten, man könnte sich drüber streiten, kein Problem. Aber es gibt Grenzen. Ich kann keinen Alkohol und werde keinen Alkohol trinken, sowieso nicht. Auch nicht transportieren, auch nicht pflanzen, auch nicht verkaufen. Ich habe meine Grenzen. Und diese Grenzen, die bleiben da, wo sie sind. Sie werden sich nicht ändern, nur weil in 10 Jahren sich irgendein Ahmed entschieden hat zu sagen, ja, ich trinke jetzt doch Alkohol. Das interessiert mich nicht. Ist traurig, aber das hat nicht mit mir zu tun und auch nicht mit dem Islam zu tun. Und deswegen kann ich euch nur dazu animieren, zu sagen, Leute, bleibt standhaft. Das ist übrigens auch eine Definition des Sabrs, dass man geduldig ist, auch mit seinem Leben. Ich hätte zu dem Zeitpunkt auch vieles verlieren können. Die hätten mich vielleicht rausgeschmissen, nur wegen Alkohol. Für mich wäre das viel gewesen. Das war für mich ein Traum, Fußball zu spielen mit denen und dies und das. Das war für mich Spaß. Mir war es aber egal. Weil wenn du deine Religion verlierst, dann kannst du nichts anderes mehr verlieren. Dann hast du alles verloren. Und deswegen noch einmal zurück zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war im Endeffekt getrimmt worden. Sein Charakter wurde vorbereitet, um eben die erste Offenbarung zu bekommen. Er wurde dafür bestimmt, Al-Mustafa, der Auserwählte. Allah hat ihn vorbereitet, sein Charakter war vorbereitet, er hat keine Götze angefasst, er hat so viele Sachen nicht gemacht, die andere gemacht haben, weil er wusste, es gibt nur einen einzigen Gott. Und er hat Grenzen gesetzt, obwohl ihm noch nicht detailliert gesagt worden ist, warum. Er hat sich selbst Grenzen aufgesetzt und die er immer eingehalten hat. Walhamdulillah. Mit diesen Informationen, die wir jetzt über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennen, wie er vor seinem Prophetentum war und wie die Menschen ihn vor seinem Prophetentum gesehen haben, sollte es doch ein einfaches sein, mit dem Islam zu kommen. Es ist doch jetzt eine ganz einfache Angelegenheit. Er könnte doch jetzt einfach sagen, es gibt einen einzigen Anbetungswürdigen und sein Name ist Allah. Und wenn ihr nicht an ihn glaubt, werdet ihr das ewige Höllenfeuer erleiden. Allah, der Erhabene, der Allmächtige, glaubt an ihn. So einfach war es aber nicht. Bevor überhaupt das passiert, werden wir beim nächsten Mal, inshallah, darauf eingehen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit worden ist, denn das ist ein wichtiger Punkt, denn jetzt schneidet sich im Endeffekt die Geschichte der Christen und Juden und auch Muslime mit der Offenbarung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir werden darauf eingehen und werden dann wahrscheinlich auch, wenn das zeitlich passt, auf die erste Offenbarung eingehen und werden dann hoffentlich in der nächsten Folge dann auch wirklich den Start der Offenbarung und des Prophetentums des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf jeden Fall anschneiden, vielleicht auch schon viel intensiver. Jazakumullahu khairan, und wenn ihr Feedbacks habt, bitte per E-Mail oder Instagram. Ich hoffe, ich verpasse sie nicht. Wenn ich sie per Instagram nicht gelesen habe, dann schreibt von mir aus eine Mail, weil ich mit einer Mail höchstwahrscheinlich zu 99% die Sache auch lesen werde, inshallah. Ich versuche mein Bestes und bitte ihr auch, bitte gebt mir Feedbacks. Das fand ich gut, das fand ich weniger gut, das finde ich interessant. Bitte in diese und diese Richtung noch was machen. Ist irgendwas offen geblieben? Habt ihr Fragen zu den letzten Folgen, auf die ich dann eingehen kann, dann würde ich das gerne vielleicht schon im nächsten Podcast machen, in den ersten paar Minuten, dass ich auf Fragen eingehe, die offen geblieben sind bezüglich der letzten Folgen. Jazakumullahu khairan. Und genau, schreibt dann bitte auch genau wann und wo, was ich gesagt habe, ihr nicht verstanden habt, was ich vielleicht intensiver besprechen soll. Barakallahu fikum. Und nicht vergessen, ihr Lieben, keep smiling, it's sunnah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.